SRF 2 Kultur.
Zwei Romane von zwei Damen mit ziemlich spitzer Feder. Die eine seziert genüsslich das Leben der reichen Oberschicht in New York und die andere versucht, ungehobelte und egoistische Männer um die Ecke zu bringen. Sie hören Reflexe, heute mit Literatur im Gespräch. Lucia Stettler und Britta Spiechiger diskutieren mit mir, Esther Schneider, über Dämmerschlaf von der US-amerikanischen Autorin Edith Wharton aus dem Jahre 1927 und Aufräumen, den neuen Roman der Schweizer Autorin Angelika Waldis. Lucia Stettler, Britta Spiechiger, wie spitz fanden die denn die Feder der beiden Damen?
Ja, ich finde, beide Damen schreiben mit sehr spitzen Federn, aber beide tun es sehr unterschiedlich. Edith Wharton rechnet in ihrem Buch regelrecht ab. Sie entlarvt Lebenslügen und auch die leeren Tagesabläufe der Reichen. Ich finde, ihre Feder ist zynisch, oft verletzend. Sie hat auch sehr viel riskiert mit ihrer Feder, hat Mut bewiesen. Anders bei Angelika Waldis. Sie setzt mit diesem Buch sicher nicht, wie Wharton, ihr Ansehen aufs Spiel. Auch sie rechnet zwar ab, aber nicht mit der ganzen Gesellschaft, sondern, wie Sie gesagt haben, mit Männern. Ihre Feder ist weniger heimtückisch, sondern eher bodenständiger. Für mich kam sie so ein bisschen rüber wie eine schweizerische Ingrid Noll.
Britta Spiechiger?
Ich habe es ein bisschen anders empfunden. Also für mich schreibt Edith Wharton sehr spitz und ich finde das ganz toll, wie es ihr gelingt, oft nur mit einem Satz oder zwei, drei Sätzen einen Menschen oder eine ganze Gesellschaft zu charakterisieren und auch zu entlarven. Das gefällt mir sehr. Als zwar auch glaubwürdig, aber weniger spitz und weniger pointiert habe ich Angelika Waldis Feder empfunden. Ihre Beschreibungen und auch ihre Art zu erzählen, das wirkt auf mich oft etwas zu bemüht.
Gut, dann schauen wir uns die beiden Bücher genauer an. Wir beginnen mit Dämmerschlaf von Edith Wharton. Dämmerschlaf ist eine Satire, und zwar eine der bissigeren Sorte. Sie spielt in den 20er Jahren. Wharton zeichnet darin ein Bild der besseren Gesellschaft mit dem Luxus, den Partys, aber auch den Zwängen und den komischen Seiten eines solchen Daseins. Isabel Scherr liest uns den Beginn des Romans vor.
Miss Bruss, die perfekte Sekretärin, empfing Nona Manford an der Tür zum Boudoir ihrer Mutter, dem Büro, wie es Mrs. Manfords Kinder nannten, mit einer Geste liebenswürdigster Zurückweisung. Natürlich möchte sie Liebes, ihre Mutter möchte sie immer sehen, erklärte Miss Bruss mit vom ständigen Telefonieren abgewetzter, schneidender Stimme. Miss Bruss, die kurz nach Mrs. Manfords zweiter Eheschließung in deren Dienste getreten war, kannte Nona von Kind an und genoss das Recht, sie selbst jetzt, wo sie schon in die Gesellschaft eingeführt war, mit einer gewissen wohlwollenden Vertraulichkeit behandeln zu dürfen. Wohlwollen gehörte zum Stil des Manfordschen Hauses. »Aber schauen Sie sich Ihren Terminkalender an, allein den heutigen Vormittag«, fuhr die Sekretärin fort und reichte Nona ein großes, in Saffianleder gebundenes Notizbuch, in dem in schnörkellose Sekretärinnenhandschrift eingetragen stand: 7.30 Uhr mentales Verjüngungstraining, 7.45 Uhr Frühstück, 8 Uhr Psychoanalyse, 8.15 Uhr Besprechung Köchin, 8.30 Uhr stilles Meditieren, 8.45 Uhr Gesichtsmassage, 9 Uhr Mann mit persischen Miniaturen. 9.15 Uhr Post. 9.30 Uhr Maniküre. 9.45 Uhr eurythmische Übungen. 10 Uhr Ondulieren. 10.15 Uhr Modellsitzen. 10.30 Uhr Empfang der Muttertagsabordnung. 11 Uhr Tanzunterricht. Jetzt ist gerade die Maniküre da, wie immer zu spät. Ihre Mutter leidet entsetzlich darunter, dass alle so unpünktlich sind. Dieser New Yorker Lebensstil bringt sie noch um. »Ich bin nicht unpünktlich«, sagte Nona Manford, gegen den Türrahmen gelehnt.
Isabel Scherr mit dem Anfang des Romans Dämmerschlaf von Edith Wharton. Das ist ein anstrengendes Leben, das Pauline Manford, die Dame der Gesellschaft, da führt. Fast wie ein Manager von heute mit übervollem Terminplan.
Also bei diesem ersten Ausschnitt sind mir vor allem zwei Dinge aufgefallen. Das Stichwort Wohlwollen. Wohlwollen dem eigenen Kind gegenüber, da spricht man nicht etwa von Liebe, sondern einfach von Wohlwollen. Und dann auch der Satz, Wohlwollen gehörte zum Stil des Manfortune-Hauses. Also man achtet sehr darauf, wie man wirkt. Auf Äußerlichkeiten wird sehr viel Wert gelegt. Und das ist ja etwas, was sich dann durch den ganzen Roman auch ziehen wird. Und das zweite, dieser übervolle Terminkalender, der charakterisiert die Zeit, die der Roman abbildet und damit verbunden eigentlich auch den Wunsch, die Erwartung, dass offene Fragen oder Probleme innerhalb von Minuten beantwortet bzw. gelöst werden müssen. Also man muss alles sofort kontrollieren können, man hat gar keine Zeit, sich über irgendetwas Gedanken zu machen. Auch das etwas, wie ich finde, das sich dann durch den ganzen Roman zieht.
Also für mich war die Lektüre von Edith Wharton vergleichbar mit einem erfrischenden Cocktail, vielleicht sogar einem Glas Champagner. Sehr süffig, sehr leichtfüßig. Aber mit der Zeit wurde mir auch etwas schwindlig. So viele Namen, so viele Figuren. Also ich hatte es ehrlich gesagt nicht immer einfach dran zu bleiben. Kommt hinzu, dass die meisten dieser Figuren noch irgendwie untereinander familiär verbandelt sind. Nichten, Stiefsöhne, Schwäger. Also da ging es mir manchmal ähnlich wie bei den russischen Schmökern. Da muss ich auch immer wieder nach vorne blättern und schauen, wer gehört jetzt zu wem. Hier ist natürlich der Stil ganz anders. Wie gesagt, leichtfüßig, aber irgendwie mit der Zeit auch etwas anstrengend.
Gut, Sie haben es angetönt, es gibt da sehr viele Querverbindungen und viele Personen. Vielleicht ganz kurz zwei, drei Stichworte zum Plot. Wir haben Pauline Manford kennengelernt. Sie steht im Zentrum des Gesellschaftsromans Dämmerschlaf. Pauline muss den Anforderungen einer Dame genügen, es ist kein Zuckerschlecken, aber sie macht das perfekt, so perfekt wie auch ihre Haare und ihre Kleidung sind. Sie managt ihre Familie, ihre Häuser, ihre Partys, ihre karitativen Tätigkeiten streng nach Terminkalender. Das Bild, Sie haben es erwähnt, Britta Spichiger nach außen, das muss stimmen, auch wenn es im Innen brodelt und das tut es sehr gewaltig. In der Familie läuft nämlich einiges schief und Pauline versucht, das alles irgendwie trotzdem noch zurechtzubiegen.
Mit einem Lächeln.
Genau, mit einem Lächeln. Also der Mann wendet sich von ihr ab und die Schwiegertochter will den Ehemann verlassen und zum Film nach Hollywood. Das wäre ein schrecklicher Gedanke für Pauline, wenn da die Schwiegertochter von den Plakatwänden prangen würde und ihre eigene Tochter ist verliebt in einen verheirateten Mann und es kommt alles noch viel schlimmer. Also Wharton zeichnet da sehr scharfzüngig ein ziemlich desaströses Bild dieser Gesellschaft. Wie ist dir das gelungen?
Also ich finde, es ist dir sehr gut gelungen, natürlich auch diese Verlogenheit eben rüberzubringen. Ich habe mich dann eben bei der 100. Cocktailparty gefragt, muss ich das denn eigentlich alles wissen? Also ich habe mich dann zum Beispiel auch ein bisschen geärgert über diese Pauline, die da ständig irgendwie einen neuen Guru wieder entdeckt und wieder eine neue Psychotherapie anpeilt und alle damit quasi auch noch beglücken will. Ja.
Ich finde eben, Wharton zeigt damit ganz schön diese neue Gesellschaft, die so von der modernen Wissenschaft und diesem Konsumdenken begeistert ist. Also Pauline gehört ja zu diesen Menschen, die glauben, dass man alles irgendwie lösen kann oder dass man eigentlich ein Problem schon lösen kann, bevor es überhaupt aufgetaucht ist. Und trotzdem stößt sie dann auch irgendwann an ihre Grenzen, sei es moralisch, sei es religiös, sei es sozial, aber sie ignoriert es. Ich habe einmal gelesen, jemand hat gesagt, alles, was weh tut, wird ignoriert von ihr. Und ich finde, das charakterisiert sie sehr schön. Ihnen ist der Roman jetzt vielleicht ein bisschen zu lang erschienen. Ich konnte ihn auch nicht in einem Zug lesen, aber es sind trotzdem immer wieder neue Gedanken aufgetaucht, von denen ich gedacht habe, doch, das trägt etwas bei zu diesem Denken.
Was mir aufgefallen ist und was mir sehr gefallen hat, Edith Wharton fokussiert ja in erster Linie auf die Frauen der High Society und sie legt da aber den Finger auf heikle Themen. Das heißt, sie spricht Tabuthemen an von damals, also es ist Ehebruch, Scheidung, Sexualität der Frauen. Also sie legt da wirklich den Finger auf wunde Punkte.
Ja, und ich finde, da ist sie für mich auch am stärksten, wo sie dann so Probleme wirklich fokussiert und auf den Punkt bringt. Also es gibt eine Szene, da erinnert sich Pauline an einen gemeinsamen Abend mit Dexter, ihrem zweiten Ehemann. Sie hatten sich kurzfristig entschlossen, für einmal nicht an eine Einladung zu gehen, sondern zu Hause zu bleiben. Und sie hat vergeblich auf ein Wiederauflodern der Leidenschaft gehofft. Und da steht wortwörtlich, damals hatte sie begriffen, dass er mit ihr nur gut Freund sein wollte, dass war alles, was die Zukunft für sie bereithielt. Nun ja, für eine Großmutter musste das eigentlich genügen. Sie konnte diese dummen alten Frauen nicht ausstehen, die erwarteten, dass dergleichen Unsinn andauerte. Also das ist erstaunlich, quasi im Jahre 1927 so etwas öffentlich zu schreiben.
Diese Begegnung mit Ihrem Ehemann, den Sie ansprechen, da erhofft sie sich ja einen Schwatz über die neue Alarmanlage. Genau. Das ist für sie die äußerste Form der Intimität. Und das zeigt auch einiges über das eben das leere innere Leben, das sie hat.
Es gibt sogar ein Zitat: In intimen Momenten bevorzugte sie heimliche Themen. Am liebsten wäre ihr jetzt ein zärtlich-fröhlicher Austausch über den Kohlenkeller, ja, oder ein beherztes, genau, Zwiegespräch über das Loch im Boiler. Also das ist ein sehr böses Bild, das sie von Pauline zeichnet.
Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es aber auch wichtig zu sagen, dass eben Wharton eigentlich trotzdem nicht wirklich eine aufgeklärte Autorin war. Also sie ist eigentlich sehr vielschichtig. Man könnte jetzt denken, ja, sie hat sich abgewendet von der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen ist, die sie so geprägt hat. Aber eigentlich war sie trotzdem noch sehr im traditionellen Denken verhaftet. Und ich glaube, das würde uns jetzt auf eine falsche Spur bringen, wenn man jetzt sagt, ja, sie hat so offen über diese Tabuthemen gesprochen, weil eigentlich, glaube ich, hat sie anders darüber gedacht.
Ja, wahrscheinlich ist das genau das Unbehagen, das mich eben auch begleitet bei der Lektüre, weil ich habe mich dann auch geärgert, zum Teil, wie sie eben die Frauen darstellt. Und zum Teil sind die ja so doof. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sie auch der Meinung ist, dass man die Männer nicht austauschen kann wie Wintermäntel, wie das ja die junge Schwiegertochter eigentlich tun möchte. Also man spürt schon, dass sie auch gewisse moralische Ansprüche hat.
Da muss man vielleicht sagen, dass die Autorin, das haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt, selber auch so gelebt hat wie ihre Figuren. Sie ist ein Spross aus einer sehr reichen New Yorker Familie. Sie debütierte auf einem Ball, sie wurde standesgemäß sehr jung verheiratet, es war eine arrangierte Ehe und beide Ehegatten waren sich untreu, also da war sie dann doch wieder sehr modern. Es kam zur Scheidung, also sie wusste doch sehr genau, worüber sie schrieb.
Ihr wurde ja oft vorgeworfen, weil sie dieses Buch Dämmerschlaf in Paris geschrieben hat. Sie ist ja dann ausgewandert irgendwann mal, hat die USA verlassen und hat dieses Buch in Frankreich geschrieben. Da wurde ihr oft vorgeworfen, sie wisse gar nicht mehr genau, um was es gehe, wie diese Gesellschaft wirklich lebt. Und ich glaube, das war nicht so. Wenn man dann ein bisschen recherchiert, dann liest man, sie hat ganz minutiös verfolgt, was in ihrem Heimatland geschehen ist. Sie hat kleinste Schnipsel weggelegt, also sei das über wissenschaftliche Erkenntnisse oder die neueste Waschmittelwerbung. Und das finde ich, das ist so toll an diesem Roman, dass eben so vieles einfließt, sei es ganz Grundsätzliches in Medizin oder Religion, aber auch aus dem Alltag eben, wenn sich die Heldin Pauline da ergeht über neue Hygienemittel und was man damit machen kann. Das finde ich, das macht diesen Roman auch so toll, diese Vielschichtigkeit.
Gut, das macht ihn vielleicht toll 1927, aber für mich hätte es 2013 auch ein bisschen eine kürzere Fassung hätte da genügt.
Es ist eine Neuauflage des Romans, der erschienen ist 1927 auf Deutsch 1931 und er beschreibt ja die Gesellschaft von damals, aber mir kam das trotzdem auch sehr modern vor. Ich weiß nicht, Sie haben jetzt da ein bisschen, finden das nicht. Sehr vieles kommt mir bekannt vor, auch heute noch.
Also mir kommt es vor allem modern vor, nicht unbedingt bei den Gedanken der Frauen, aber zum Beispiel bei diesem Dexter, der doch sagt, der ist ja sehr unglücklich mit seinem Leben, weil er immer in Eile ist und da steht über ihn alle, die Rechtsanwälte, die Bankiers, die Börsenmakler, die Eisenbahnmagnaten und so weiter, schienen ihre innere Leere mit Tätigkeiten zu betäuben, die genauso sinnlos waren wie die der Frauen, zu denen sie abends heimkehrten. Irgendetwas war falsch, grundlegend falsch. Also das finde ich dann wieder sehr modern.
Mhm. Auch eben natürlich all die Themen, die heute noch aktuell sind, sei es Schönheitschirurgie, sei es das ganze Konsumdenken, den Wert, den man legt auf Äußerlichkeiten und so weiter, das ist immer noch sehr modern. Was ich aber einfach wirklich schön finde an diesem Buch, ist abgesehen von der Gesellschaftskritik einfach die Sätze, die Wharton schreibt. Wenn man zum Beispiel an einem Ort über Pauline liest, ach, wenn sie nur nicht immer vergessen würde, sich zu entspannen. Oder sie selbst kannte nur eine Welt und die ruhte auf ihren Schultern. Also da kann man sich doch auch einfach amüsieren und eintauchen in diese Gedankenwelt.
Ja, das ist wirklich die große Stärke von diesem Buch, sind ihre scharfzüngigen und witzigen Bemerkungen zur Gesellschaft. Gut, so viel zum Roman Dämmerschlaf von Edith Wharton. Sie hören Reflexe mit Literatur im Gespräch auf SRF 2 Kultur. Das zweite Buch, das wir besprechen, heißt Aufräumen und geschrieben hat es die Schweizer Autorin Angelika Waldis. Darin räumt eine alte Frau buchstäblich mit den Männern in ihrem Leben auf. Es sind Männer, die ihr das Leben zur Hölle gemacht haben, allen voran ihr Ehemann Alfred, dann ihr Schwiegersohn, der ihre Tochter schlecht behandelt, und ein Arzt, der ihre Tochter zum Krüppel gemacht hat. Diesen Männern will Luisa, so die Hauptfigur, gegen Ende des Lebens an den Kragen. Sie beschließt, alle diese Männer umzubringen. Und der Roman erzählt nun zum einen, wie sie sich auf den Weg zu ihrem Mann macht mit Gift in der Tasche, und zum anderen besteht der Roman aus Rückblenden, die uns das Leben von Luisa erzählen und warum sie so eine große Wut auf die Männer hat. Wir hören wieder den Einstieg in den Roman. Es liest Isabel Scherer.
Luisa hat beschlossen, aufzuräumen. Als erstes muss Alfred weg. Seit beinahe 40 Jahren ist sie mit Alfred verheiratet. Alfred ist ein Egosaurier. Er hat vor allem an sich gedacht und tut es immer noch. Die Tatsache, dass Luisa und zwei Töchter an seiner Seite lebten, war für ihn etwa so maßgebend wie der Terminkalender der Müllabfuhr. »Ich bin halt ein Künstler«, sagte er. »Er ist halt ein Künstler«, sagte Luisa. Sie sagte es jahrelang und wusste, dass er keiner war. Sie sitzt im Zug nach Wien. Noch nie ist sie in Wien gewesen. »Jetzt bin ich 70 und noch nie in Wien gewesen«, hat sie zur Coiffeuse gesagt. »Jetzt will ich mir das mal leisten, ohne Grund. Machen Sie mich schön. Los.« »Sind Sie sicher, Frau Gallmann?«, fragte die Coiffeuse. »2 Zentimeter kurz?« »Sicher. Schneiden Sie.« Und die Coiffeuse schnitt. Schnitt die seit Jahrzehnten ewig gleichen Lockenbüschel ab. Und jetzt sieht Luisa im spiegelnden Zugfenster ihren neuen Kopf. Jünger schaut sie aus mit dem grauen Kurzhaar. Fast wie ein Mann schaut sie aus.
Tja, ein verheißungsvoller Einstieg in dieses Buch Aufräumen. Britta Spichiger, Lucia Städtler, wie ist es Ihnen mit dieser Geschichte ergangen?
Ja, besonders die ersten zwei Sätze haben mich eigentlich gleich in die Geschichte hereingezogen. Luisa hat beschlossen, aufzuräumen. Als erstes muss Alfred weg. Das war wirklich sehr unerwartet und hat mir die Lust geweckt, mehr zu erfahren über diese Geschichte, mehr zu lesen. Dann muss ich sagen, dann hat es aber auch sehr viel Information auf dieser Seite und für meinen Geschmack hat es da zu viele Erklärungen. Die Erklärungen, die danach folgen, haben für mich einen Teil des Zaubers wieder weggenommen und ich war dann nach den ersten paar Seiten gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, was vielleicht auch schon charakteristisch ist für das ganze Buch auf dieser ersten Seite, ist, dass es sehr viele Szenenwechsel immer wieder gibt. Das wirkt beim Lesen auf mich, hat das manchmal anstrengend gewirkt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dadurch wirkt das Ganze authentisch.
Also mir hat dieser Einstieg sehr gefallen und mir hat auch das ganze Buch sehr gefallen, weil ich finde, sie gibt da schon den Takt an, wie die Geschichte weitergeht, mit sehr viel Tempo, eben mit Schnitten. Aber ich hatte da im Gegensatz zu Wharton keine Probleme zu folgen. Ich fand, Angelika Waldis hat sehr humorvoll beschreibt sie, quasi wie da die Luisa jetzt aufbricht. Mir gefällt auch, wie sie die Geschichte bündelt. Es gibt keine langatmigen Passagen. Es ist für mich eine runde Geschichte mit Witz und mit Tiefgang. Wir kommen darauf noch zu sprechen, wenn sie eben da so Rückblenden macht, da verliert es ja dann den Witz und das gefällt mir eben gerade, diese Gegenschnitte von humorvoll witzig und dann doch wieder tiefgründig.
Bleiben wir doch bei diesen Rückblenden. Ich für meinen Teil fand diese Rückblenden wahnsinnig anstrengend und die nahmen für mich jetzt zu viel Platz ein.
Ja, eben, also im Gegensatz zu Ihnen ist es mir jetzt auch so gegangen, für mich war vieles zu langatmig. Das Buch hat rund 150 Seiten. Und für mich war das immer noch ein bisschen zu lang. Also im Gegensatz zu Wharton, da sind es, ich weiß nicht, vielleicht 300, 320 Seiten. Da habe ich es eigentlich nicht als zu lang empfunden. Bei Valdis hatte ich mehr Mühe. Was man aber vielleicht auch sagen muss, ist, dass die ganze Geschichte eigentlich trotzdem, eben gerade, Sie haben die Rückblenden angesprochen, dass das trotzdem auch glaubwürdig gewirkt hat auf mich. Also das ganze Leben einer Frau und Mutter wird da aufgerollt. Eigentlich ist es unspektakulär, aber man beginnt beim Lesen schon zu spüren, was für Luisa wichtig war und wie sie ist, wie sie funktioniert und wie sie denkt. Und das ist etwas, was mir gefallen hat.
Ich finde, diese Rückblenden auch in ihrer Länge, also mir kamen sie nie zu lang vor, sind eben wichtig, weil es hier sich nicht um eine saloppe Alterskomödie handelt, so eine altersradikale Dame, die nun mal noch ein bisschen böse wird, wie wir sie eben, ich habe es erwähnt, so bei Ingrid Noll kennen, sondern, und das ist ihr meiner Meinung nach eben gelungen, Angelika Valdis bringt da ein sehr ernsthaftes Thema auf, dass da eben einmal eine Frau sagt mit 70, so, jetzt kann es einfach nicht mehr so weitergehen, auch wenn ich nicht mehr viele Jahre vor mir habe. Jetzt will ich noch etwas vom Leben haben und auch aufstehen und gerade hinstehen. Das ist ja so diese Haltung von Luisa. Das merken wir auch schon. Sie geht zum Coiffeur, sie lässt sich die Haare kurz schneiden. Also auch äußerlich macht sie ein Zeichen. Ich bin jetzt nicht mehr immer diese Frau, die alles runterschluckt. Und wie sie dann eben die Angelika Valdis das in Rückblenden aufrollt. Wir als Leserinnen und Leser müssen ja zuerst verstehen, warum ist sie an diesen Punkt gekommen, dass sie aufräumen will? Aufräumen, das tönt ja so, ja, so ein bisschen salopp. Und man meint ja das auch am Anfang, wenn man das Buch beginnt zu lesen. Und man geht dann immer tiefer und spürt, nein, diese Frau ist wirklich auch gezeichnet. Ich meine, der Arzt hat eine Operation verpfuscht. Seither ist die Tochter im Rollstuhl. Wer schaut zu dieser Tochter? Meistens natürlich sie und so weiter. Also das sind große Themen.
Das ist eben etwas, was mir zu schaffen gemacht hat. Es war für mich zu überladen. Eben noch die Situation mit der Tochter, diese tragische Geschichte, das gehört für mich fast in eine andere Geschichte. Ich hätte es, glaube ich, lieber gehabt, wenn Angelika Valdis einfach ganz eng bei dieser Luisa geblieben wäre, weil sie bricht zwar auf zu neuen Ufern, aber für mich oder auf mich hat sie auch ein bisschen einen verbitterten Eindruck gemacht. Oft war es für mich auch ein bisschen trostlos, das Ganze, als ich wirklich nach ein paar Seiten gedacht habe, wann wird es denn endlich besser? Es ist eigentlich immer nur schlimmer geworden.
Vielleicht müssen wir da ganz kurz auf etwas eingehen, die Figuren, weil diese Luisa, das ist ja die Hauptfigur, aber dann sind da eben diese Männer da im Spiel. Und ich denke, da liegt vielleicht eine dieser Schwächen, dass diese Männer, die sind dann nur negativ gezeichnet. Also dieses extrem schwarz und weiß, auf dieser Seite die guten Frauen und auf dieser Seite die bösen Männer, das ist etwas, was für mich jetzt diese Glaubwürdigkeit sehr beeinträchtigt hat.
Das hat mich eigentlich nicht weiter gestört, weil wir sehen ja die Perspektive von Luise. Und ich meine, dass sie an einen Punkt kommt, wo sie sagt, jetzt bringe ich die um. Also da muss ja so viel auch an Ärger und Frust angehäuft worden sein. Sie haben vorhin Britta Spichiger erwähnt, verbittert. Natürlich ist diese Luisa ein bisschen auch verbittert oder auch sehr verbittert. Aber mir gefällt eben gerade, dass sie nicht resigniert. Und man braucht ja häufig eben dieses Wort von Altersradikalität. Das finde ich ein gutes Beispiel von Altersradikalität. Die Message, die Botschaft ist ja klar. Und ich meine, wir verraten jetzt nicht, wie es ausgeht, aber gewisse Probleme lösen sich ja dann von selber, umso besser.
Wir haben vorhin von der Spitzenfeder von Edith Wharton gesprochen und haben eingangs auch gesagt, es haben beide eigentlich eine ziemlich spitze Feder, auch Angelika Valdis, wenn Sie jetzt das vergleichen, Edith Wharton und Angelika Valdis.
Für mich wirkt Angelika Valdis Sprache oft ein bisschen bemüht. Also ich erinnere mich an ein Zitat zu Beginn des Romans. Sie schreibt dort, zum Beispiel Hügel, Himmel und See sind nun aus drei verschiedenen blauen Stoffen geschnitten und mit dunklen Nähten verbunden. Das ist für mich ein bemühtes Bild, um die Landschaft zu beschreiben. Und wenn ich jetzt da mit Wharton vergleiche, dann muss ich sagen, habe ich den Eindruck, dass Wharton doch mit mehr Leichtigkeit und auch humorvoll erscheint.
Selbstverständlich, die Wharton ist sprachlich virtuos und das ist auch ein hohes Maß, an dem man jetzt Angelika Valdis misst. Aber ich finde,
Ich habe das nicht bemühend gefunden, die Sprache. Ich fand auch, dass sie lustige Einfälle in diese Figur von der Luisa eingebaut hat. Zum Beispiel, dass diese ständig Sätze sammelt. Also sie sitzt im Wartezimmer oder wo auch immer und notiert sich in ein rotes Heft Sätze, die sie quer in der Landschaft findet. Also zum Beispiel liest sie irgendeinen Satz: Susanna nimmt den Kopf von seinen Schultern und legt ihn auf die Knie. Und die werden dann immer wieder in die Lektüre eingestreut, was sie da so für Sätze findet. Und so hat es sehr amüsante Passagen.
Aber oft auch klischierte Passagen. Also es gibt eine Szene, in der Flack, ich weiß nicht, wie weit wir diese Figur auch noch thematisieren wollen, aber das ist ein Begleiter, dem sie auf der Reise begegnet. Und sie verbringen dann einen Teil der Reise gemeinsam. Und dieser Flack stiftet sie einmal dazu an, in einem Geschäft einen Engel zu stehlen. Und das war zum Beispiel für mich eine sehr klischierte Situation, diese brave Frau, die eigentlich ganz seriös ihr Leben gelebt hat, und dann ist fast das Äußerste der Gefühle dann quasi, um sich einmal verrückt zu verhalten, begeht sie einen Ladendiebstahl. Da rutschte die Geschichte für mich auch ins Klischee.
Gut, so viel also zu Aufräumen von Angelika Waldis. Zum Schluss haben die beiden noch einen Lesetipp mitgebracht. Lucia Stettler, Sie empfehlen uns den Band 1001 Bücher, die Sie lesen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Warum dieses Buch?
Ja, ich bin immer interessiert an neuen Ideen für Bücher. Ich habe auch gerne Lesetipps. Und dieses Buch, wie der Titel sagt, empfiehlt 1001 Bücher. 1001 Buch, wir haben uns vorhin noch gestritten, ob der Titel irgendwie falsch ist. Versprochen werden da präzise und kritische Informationen über Werke und Autoren, für die sich ganze Generationen begeisterten. Und dem ist wirklich so, Klassiker wie Die Leiden des jungen Werthers von Goethe findet man da ebenso wie Rebecca von Daphne du Maurier oder die Bestseller von John Irving oder von Astrid Lindgren. Es ist überhaupt keine elitäre Auswahl, sondern deckt eben ein breites Spektrum ab. Was mich bei diesem Leseführer überzeugt, nicht eine Einzelperson hat die Auswahl getroffen, sondern der Herausgeber. Peter Boxel hat die Tipps bei 157 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus allen Erdteilen eingeholt. Das hat mich neugierig gemacht. Und so entdeckt man eben neben unbestrittener und allseits bekannter Weltliteratur sehr viele Perlen, die ein wunderbares Leseerlebnis versprechen.
Also, Lucia Stettler empfiehlt 1001 Bücher, die Sie lesen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Und Sie, Britta Spiechiger, haben mitgebracht «Ich und Monsieur Roger» von Marie-René Lavoie. Was gefällt Ihnen an diesem Buch?
Ja, das ist die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft zwischen Roger, einem grantigen 80-jährigen Mann, und Hélène, einem zarten 8-jährigen Mädchen. Die beiden kommen zuerst überhaupt nicht miteinander aus, bis sie dann entdecken, dass sie eigentlich viel gemeinsam haben. Und die Geschichte, das mag jetzt ein bisschen kitschig klingen, ist aber überhaupt nicht so. Vielleicht gerade, weil die Autorin Marie-René Lavoie diese Geschichte in einer fast derben, oft fast blasphemischen Sprache erzählt. Und ich glaube, das ist genau das, was das Buch dann so poetisch macht.
Also «Ich und Monsieur Roger» von Marie-René Lavoie, erschienen im Verlag Hansa Berlin. Das war «Literatur im Gespräch» mit Lucia Stettler und Britta Spiechiger und mir, Esther Schneider. Angaben zu den Büchern, die wir ausführlich besprochen haben, und die Angaben zu den Tipps finden Sie im Internet unter srf.ch, Stichwort Reflexe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.